Der Soldat kann sterben, der Deserteur muss sterben. So lautete eine Anweisung von Adolf Hitler. Daraufhin wurden 30.000 Deserteure und Wehrkraftzersetzer und Kriegsdienstverweigerer zum Tode verurteilt. Gegen mehrere 10.000 wurden Zuchthausstrafen verhängt, über 20.000 Todesurteile wurden vollstreckt. Überlebt haben das Grauen in den KZs und Strafbataillonen keine 4.000 der Deserteure. Nach der Befreiung waren die meisten der überlebenden Wehrmachtsdeserteure körperlich und seelisch zerbrochen und hofften doch auf eine bessere Zukunft. Wehrmachtsdeserteure wurden aber weiterhin nur als Feiglinge und Vaterlandsverräter beschimpft und bedroht. Anlässlich der 65-jährigen Befreiung Erfurts durch die Amerikaner am 11. April 1945 wurde gestern auf dem Petersberg in der Peterskirche eine Ausstellung eröffnet, die sich mit Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht beschäftigt. Was damals recht war, heißt die Ausstellung in der Peterskirche. Zur Ausstellungseröffnung sprach Ludwig Baumann.
Und jetzt ist er zu Gast im Studio, Herr Ludwig Baumann. Er ist Wehrmachtsdeserteur, Friedensaktivist und einer, der seit vielen, vielen Jahren durch die Welt reist, durch dieses Land reist und seine Geschichte erzählt. Und die handelt von Desertion, von Erfolg, von Niederlagen. Es ist eine bittere Geschichte und eine Geschichte, die am Ende von Erfolg gekrönt ist, weil er seine Würde und sein Recht zurückbekommen hat. Das war aber allerdings ein langer Weg. Schönen guten Morgen, Herr Baumann.
Schönen guten Morgen.
Hätten Sie jemals gedacht, dass Sie nochmal Ihre Würde, Ihr Recht zurückbekommen, und hätten Sie jemals gedacht, dass das so lange dauert?
Also das habe ich so nicht gedacht. Wir haben ja auch bei all den Niederlagen auch wirklich Erfolge gehabt und Glück gehabt. Das ist eine lange Geschichte, über die wir vielleicht jetzt sprechen werden.
Das heißt, Sie haben Ihr Recht zurückbekommen, Ihre Würde zurückbekommen, und in die Wehrmachtsdeserteure, von denen es ja nicht mehr so viel gibt, Sie sind einer der letzten Überlebenden, die sind rehabilitiert worden. Warum erst so spät?
Also es ist ja im Bundestag immer gesagt worden, von der CDU, CSU, wir können nicht rehabilitiert werden, weil damit alle Soldaten der Wehrmacht ins Unrecht gesetzt werden. Und wir können nicht rehabilitiert werden, weil damit die Moral der Bundeswehr untergraben wird. Und das hat Jahre gedauert und sie waren an der Regierung. Und als dann Rot-Grün an die Regierung kam, haben sie uns dann zugesagt, sofort die Urteile aufzuheben. Und dann wurde Krieg geführt gegen Jugoslawien und Deutschland war dabei, obwohl die Wehrmacht Völkermord an den Serben begangen hatte. Und Scharping und Fischer haben dann behauptet, sie wollten ein zweites Auschwitz verhindern. Welch eine schamlose Verhöhnung der Auschwitz-Opfer. Aber dies alles gehörte zusammen. Und so hatten wir auch Rot-Grün als Verbündete verloren.
Wollen wir von der aktuellen Tagespolitik, von dem, was uns in den letzten Jahren begleitet hat, zurück zu Ihrer Geschichte. Sie sind 1921 geboren, sind, sag mal, in wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen, hatten eine glückliche Kindheit, kann man das so sagen?
Nein, das kann man nicht so sagen. Ich war, wie ich zur Schule kam, Legastheniker. Das war damals überhaupt nicht bekannt. Meine liebe Mutter musste einfach glauben, dass ich dickfällig war. Und mein Vater, der den Ehrgeiz hatte, dass ich so tüchtig wie er werde, war natürlich tief enttäuscht. Meine einzige Schwester hatte viele Einsen, ich viele Fünfen. Das war für mich also auch schon sehr schwer. Aber wenn ich dann artig war, wie man damals sagte, angepasst war, dann hatte ich wohl auch eine ganz glückliche Kindheit. Manchmal.
Mhm. Ihr Vater war Tabakgroßhändler und er wollte, dass Sie in seine Fußstapfen treten, der stolze Sohn werden, der auch so erfolgreich wird. Das waren Sie nicht, und in seinen Augen waren Sie ein Versager oder jemand, der nicht seinen Vorstellungen entsprochen hat. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Ich denke, mein Vater hat das gut gemeint. Aber er war tief enttäuscht, dass ich nicht so seinen Erwartungen entsprochen habe. Und dann hat er auch, da kann ich mich dran erinnern, mehrfach gesagt, wärst du, Waschlappen, bloß ein Mädchen geworden, und Gertrud, also meine Schwester, ein Junge. Das muss mich sehr erniedrigt haben, das glaube ich schon. Aber das kann ich alles nur so deuten hinterher.
Ja, hinterher ist man wahrscheinlich immer schlauer. Als 19-Jähriger wurden Sie eingezogen zur Wehrmacht. Hatten Sie vorher schon Kontakte zu sozusagen politischen Jugendorganisationen oder waren Sie sozusagen politisch eingestellt zum NS-Regime?
Nein. Also mein Vater war kein Nazi, er war deutsch-national, er schwärmte vom Kaiser, hat dann doch aber einmal 1932 bei der letzten freien Wahl Hitler gewählt, leider. ist wohl auch der Parole aufgesessen, entweder Nationalsozialisten, dass wir Wohlstand, Ordnung, oder Sozialisten oder Kommunisten, was immer, das wäre der Untergang. Er hat das später bereut. Und ich war unpolitisch, aber es ist so, meine Mutter ist dann, wie ich 15 Jahre alt war, bei einem Verkehrsunfall verstorben. Ich habe ihren Tod überhaupt nicht wahrnehmen können. Über Tage und Wochen habe ich nicht wahrnehmen wollen, dass sie tot ist. Ich habe so an ihr gehangen und ich denke, dass ich dann anfing zu rebellieren, auch aus Verzweiflung, auch gegenüber meinem Vater und auch zum Beispiel, wenn ich in die Hitlerjugend rein sollte, die kamen zu mir auf die Baustelle, ich habe Maurer gelernt, an die Haustür. Ich bin nicht reingegangen, ich konnte wohl Befehl und alles das nicht mehr ertragen, aber ich war nicht politisch.
Dann sind Sie eingezogen worden, dagegen konnten Sie sich schwerlich wehren, ja, wie viele junge Männer im Zweiten Weltkrieg. Wo hat man Sie denn hinversetzt? Wo sollte denn Ihr Einsatzgebiet sein?
Also ich bin zur Marine eingezogen worden und wir hatten eine Grundausbildung und da bin ich immer schon angeeckt. Ich habe dann für Vorgesetzte keine Stiefel geputzt, das war üblich, das zu tun. Und mich haben die Vorpasche garniert. Ich habe dann gerobbt, auf dem Bauch gelegen, Strafwachen geschoben. Und ich denke im Nachhinein, warum habe ich das nicht getan wie andere? Ich hätte es ja leichter gehabt. Aber ich habe es wohl einfach nicht tun können. Ich konnte Befehle wohl nicht mehr ertragen. Dann kamen wir zur Kanalküste. Wir sollten ja mit Hunderten von umgebauten Binnenschiffen mit Laderampe und so sollten wir mit vielen hunderttausend Soldaten nach England rüber. Und das wurde aber abgeblasen, weil die Engländer Luft- und Seeüberlegenheit hatten. Und dann wurde in Bordeaux in Südfrankreich eine Hafenkompanie gegründet. Überhaupt nicht wichtig. Aber es war mein Schicksal, dann haben sie von all diesen Einheiten da an der Kanalküste so ein, zwei Leute genommen für diese neue Hafenkompanie in Bordeaux. Und da haben sie dann wohl die genommen, die sie nun gar nicht mehr gebrauchen konnten, die größten Pfeifen und mich auch. Und so war diese Hafenkompanie in Bordeaux ein ziemlich wüster Haufen. Die meisten hatten der Rest, ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich keinen Rest hatte. Aber es waren alles ganz gute Kumpels. Und wir hatten dann, im Hafen gab es nicht viel zu bewachen, weil ja die westlichen Alliierten die Häfen blockierten. Es war nur ein bisschen Beutegut da. Und wir hatten Freundschaften mit den Wachleuten im Hafen. Dann kam der Gedanke auf, zu desertieren. Diese Wachleute und Hafenarbeiter, die waren vom beginnenden Widerstand, von der Resistance in Frankreich, was sie aber nicht so wussten. Und dann kam der Gedanke auf, abzuhauen.
Das heißt, das waren Gespräche mit Hafenarbeitern, Kontakt zu den Franzosen, die nicht offen, aber schon dann im Nachhinein wussten, sie es von der Resistance waren. Da ist der Gedanke gewachsen, eigentlich könnte man die Segel streichen und eigentlich sollte man als Soldat dieses NS-Regime nicht mehr unterstützen?
Also es ist wohl so, dass man nicht so genau weiß, was man damals gedacht hat, auch was man getan hat. Ich habe als einer der wenigen meine Akte gefunden, also mit meinem Urteil, und habe gemerkt, wie sehr ich mich irre. Man weiß nicht so sehr, was damals war, sondern was man hinterher darüber gesagt hat. Das ist so, ohne dass man täuschen will. Aber ich kann mich schon erinnern, dass ich zum Beispiel auch als junger Mann, bevor ich Soldat wurde, Hitler hat ja öfter im Radio in den Wochenschauen Lebensraum für das deutsche Volk im Osten gefordert. Und ganz unpolitisch, wie ich war, habe ich mich doch gefragt, was bedeutet das denn? Lebensraum für uns dort im Osten, was ist das für die, die dort leben? Sollen die alle vertrieben werden oder Schlimmeres? Also diese Gedanken hatte ich schon. Ja gut, und dann, wie ich dann Soldat war und die Franzosen mit uns gesprochen haben, ob die uns nun mehr dahin bringen wollten oder ich den Wunsch so hatte, das weiß ich nicht so. Auf jeden Fall haben die uns Adressen gegeben vom unbesetzten Frankreich. Damals gab es noch eine kleine Ecke von Frankreich, da war diese Vichy-Regierung von Hitlers Gnaden. Da haben sie uns Adressen gegeben, denn nach Marokko Das war auch noch zum Teil französische Kolonie, da wollten wir rüber. Und dann wollte ich nach Amerika. Amerika, das war mein Traum. Heute nicht mehr. Und ich bin da nie hingekommen.
Also Sie wollten nach Amerika, das heißt über Marokko nach Amerika flüchten, aber bis heute mit den 88 Jahren waren Sie doch nicht in Amerika am Ende.
Meine Schwester hat lange in Amerika gelebt und mich ein paar Mal eingeladen. Ich bin nie hingefahren und heute will ich da auch nicht mehr hin. Ja, und dann sind wir wohnten auf einem großen Wohnschiff. Wir konnten da runter, wir sind dann in die Waffenkammer eingebrochen. Also das muss ich sagen, mein Kamerad Kurt Oldenburg und ich, beide aus Hamburg, haben uns dann bewaffnet mit Pistolen. Die Franzosen warteten mit einem kleinen Laster um die Ecke, das war schon dunkel. Wir bekamen Zivilzeug an, so Bastenmütze und sahen aus wie französische Arbeiter. Sie haben uns dann zur Grenze gefahren und sind dann zurück. Und weil das so dunkel war, wollten wir im Morgengrauen rüber ins unbesetzte Frankreich. Und diese Grenze war unbewacht. Und dann sind wir doch unglücklicherweise einer deutschen Zollstreife in die Arme gelaufen, den wir verdächtig vorkamen, weil wir zurückgingen. Aber die hielten uns für Franzosen und die konnten wohl kein Französisch, wir auch nicht. Und so haben sie uns mitnehmen wollen zur Wache vom Zoll. Und wir haben aber nicht gesprochen, die hatten die Gewehre umgehängt und wir hatten entsicherte Pistolen in den Taschen, wir hätten sie erschießen können und wir haben es nicht tun können. So steht es auch in den Akten. Ich will das gar nicht glorifizieren, wir haben uns da bewaffnet, um uns möglicherweise auch zu wehren, aber wir haben sie nicht erschießen können. Und dann kamen wir zur Wache. Ja, und dann platzte alles auf und dann begann unser Leidensweg.
War dann Ihnen schon in dem Moment klar, jetzt sind wir ausgeliefert, jetzt werden wir möglicherweise erschossen? Und konnten Sie schon ahnen, was für ein Urteil Sie erwartet?
Überhaupt nicht. Und ich möchte Ihnen sagen, was man da für Gedanken hat, das weiß man nicht. Also ich wusste es nicht. Also ich glaube, dass hinterher sagt man so, da ich das... ich kann mich auch nicht an all dieses so erinnern. Es steht aber so in den Akten, wir hätten sie erschießen können und wir haben es, die Leute vom Zoll, die Deutschen, wir haben es nicht getan.
Dann folgte im Grunde das unabwendbare Todesurteil?
Ja, ob ich daran geglaubt habe, das weiß ich nicht, weil ich ja nicht mal einen Tag weg war. Aber wir wurden dann bei der Vernehmung vom Sicherheitsdienst, also vom SD und auch noch in der Todeszelle gefoltert, weil wir unsere französischen Freunde nicht verraten haben. Die wussten ja, so schnell konnten wir nicht zur Grenze kommen, wir mussten Hilfe haben. In unserem Urteil steht drin, wir haben uns in der Baubude Klamotten steht nicht, weil Zivilzeug besorgt, aber das haben sie nicht geglaubt. Und darum haben sie uns auch gefoltert, weil sie vermuteten, dass da eben Franzosen von der Resistance hinterstanden.
Das war alles noch in Bordeaux?
In Bordeaux bin ich ja verurteilt worden. Mhm. Also wir sind an der Grenze geschnappt worden und dann zurück nach Bordeaux und da bin ich verurteilt worden. Und ich war dann 10 Monate in der Todeszelle.
10 Monate
in der Todeszelle? 10 Monate Todeszelle. Ich war an Händen und Füßen gefesselt. Jeden Morgen früh, wenn die Wachen wechselten, dachte ich, sie holen mich raus. Und wenn sie an der Zelle vorbei waren, war ich wieder für einen Tag gerettet. Es war so ein Grauen, es verfolgt mich bis heute. Und sie haben uns darum so gequält, einmal, weil wir die Franzosen nicht verraten haben. Ach so, das muss ich noch sagen. Ich bin nach 7 Wochen begnadigt worden.
Aber Sie wussten das nicht. Das ist ja das Perfide. Sie waren begnadigt und haben aber trotzdem jeden Tag gedacht, heute ist es soweit, heute werde ich umgebracht. Unvorstellbare Qual.
8 Monate war ich in der Todeszelle begnadigt. Und uns haben sie es auch darum nicht gesagt, weil wir mit spanischen Geiseln, wir sagten Rotspanier, einen Ausbruchversuch gemacht hatten. Das waren 90 Männer, auch Jungs dabei, die waren irgendwie willkürlich eingesperrt worden. Die waren vorher vor Franco geflüchtet. Und auch darum haben sie uns die Begnadigung nicht mitgeteilt, das weiß ich aus den Akten. Es war nicht sicher, ob wir noch eine neue Anklage kriegen. Und diese Spanier, da sind circa nach 3 Wochen nach dem Ausbruchversuch die Frauen und Mütter auf den Gefängnishof gebracht worden. Und da sahen wir dann, also mit dem Spiegel durch Gitter vom Fenster der Zelle, Frauen und Mütter, die auf den Gefängnishof gebracht wurden, um sich von ihren Männern und Kindern zu verabschieden. Eine Perversion. Die haben geschrien und dann wollten sie natürlich ihre Lieben nicht loslassen. Und dann wurden sie auseinandergerissen und die wurden abtransportiert, die Männer und Kinder, und sie wurden alle umgebracht. Und alles das war wohl so, so geht es aus den Akten hervor, es war nicht sicher, ob wir noch verurteilt werden sollten. Und so bin ich am 20. August 1942 begnadigt worden zu 12 Jahren Zuchthaus, zu verbüßen nach Kriegsende, vorher KZ und Strafbataillon. Ich habe es aber erst 8 Monate später, nach der Begnadigung, am 29. April 1943 erfahren. Ich wurde dem Kommandanten mit Ketten vorgeführt und er wurde mir mitgeteilt, dass ich 8 Monate vorher begnadigt wurde.
Dass ich mir das richtig vorstelle, 8 Monate lang wussten Sie nicht, ob Sie jeden Tag überleben. Jeden Tag Todesangst, jeden Tag die Vorstellung, am nächsten Tag ist es soweit.
Insgesamt 10 Monate.
Und insgesamt natürlich 10. Und ringsherum haben Sie auch Urteile vollstreckt, wurden also sozusagen Mithäftlinge, Mitgefangene erschossen?
Ob ich dabei war?
Nein, also das war so.
Das habe ich ja erfahren. Wenn die morgens rausgeholt wurden, einige haben geschrien, wollten nicht. Ich habe mir auch überlegt dann, wie möchte ich sterben? Ich wollte mit Würde sterben. Und nicht alle haben das gekonnt. Und ich weiß auch nicht, wie ich es, aber ich habe darüber nachgedacht.
Wie haben Sie von Ihrer Begnadigung erfahren und warum sind Sie begnadigt worden? Das war ja nun nicht selbstverständlich.
Also es wurde im Allgemeinen, wurde ungefähr 30% begnadigt beim Heer, bei der Luftwaffe, aber das hieß nicht überleben, weil die meisten dann noch im KZ oder Strafbataillon umkamen. Bei der Marine wurde nicht begnadigt, weil im Ersten Weltkrieg die Meutereien von der Marine kamen, von Kiel. Da war von Hitler ein Sonderbefehl und ich bin begnadigt worden, weil mein Vater durch Beziehung Kontakt zu Großadmiral Reeder hatte. Mein Vater hatte einen Kunden, der war Großkaufmann und war früher im Ersten Weltkrieg Offizier bei der Marine. Reeder ging ins 100.000 Mann her und der Robinson hieß er in die Kaufmannschaft und der hat das dann sich an Reeder gewandt und der hat ihm dann geantwortet, er lässt sich durch persönliche Beziehungen nicht beeinflussen. Er kann ihm aber mitteilen, dass er den jungen Baumann und den jungen Oldenburg begnadigt hat und dass das nun bei ihnen liegt, dem Führer doch Mut und Tapferkeit zu beweisen, dass sie der Begnadigung würdig sind.
Das heißt, Sie sind dann begnadigt worden. Es war ein Glücksfall und natürlich, dass Ihr Vater sich eingesetzt hat. Daran haben Sie nicht geglaubt und das natürlich auch lange Zeit nicht gewusst. Dann sind Sie ins Strafbataillon gekommen, sozusagen als Kanonenfutter, mit der Aussicht, dass viele von Ihnen sterben. Wo war das?
Also ich bin erst ins KZ Esterwegen gekommen und dann nach Torgau. Und Torgau war für mich eine ganz wichtige Station. Da war das Reichskriegsgericht. Da sind über 1300 erhängt, geköpft, erschossen worden und viele tausend an Haftbedingungen zugrunde gegangen. Oft war es so, dass wir im Wallgraben zur Abstreckung dabei sein mussten. Und dann ist es mir auch passiert.
Was für ein Graben, können Sie das beschreiben?
Der Wallgraben, das ist eine große Festung gewesen, ähnlich wie hier Petersburg, aber noch, Petersberg, aber noch viel größer. Und da waren über 60.000 Soldaten gefangen und waren furchtbare KZ-Zustände. Und da war das schon so, dieser Wallgraben rundherum. Da sind Erschießungen gewesen und da waren wir manchmal dabei zur Abschreckung. Und wir kamen manchmal Jacken an, die hatten Arbeitsjacken, die hatten vorne einen kleinen Flecken, hinten großen Flecken, dann wussten wir, da war jemand drin erschossen worden. Und die Torger überlebten. Die kamen zu den Strafbataillonen. Und die wurden bei Kriegsende nur noch an der zusammenbrechenden Ostfront dort eingesetzt, wo mit der sogenannten verbrannten Erde bei dem chaotischen deutschen Rückzug alles niedergemacht worden war. Ganze Dörfer, Einwohner, dort wurden wir reingeschmissen, um mit unserem Leben den Rückzug zu decken. Fast alle sind umgekommen, auch mein Freund Kurt Oldenburg. Ich wurde verwundet, kam nach Brünn ins Lazarett. Und da war ein tschechischer Arzt dienstverpflichtet. Und der hat meine Verwundung so geheilt, so langsam, dass ich Monate da war und so auch darum wohl überleben konnte. Wäre das rausgekommen, dass wir Selbstverstümmelung, hätten sie uns schwer bestraft, wahrscheinlich erschossen.
Das heißt, das Glück wiederum, dass sie verletzt worden sind an der Ostfront, ansonsten wären sie wahrscheinlich gestorben, dann waren sie im Lazarett und dieser dienstverpflichtete tschechische Arzt hat ihnen geholfen, weil er verhindert hat, dass ihre Wunde schnell heilt. Und dann konnten sie während des Krieges dann noch im Lazarett bleiben. Und das war strafbar, wenn das jemand rausbekommen hätte, dass der...
Das war ja Selbstverstümmelung, nicht? Also ich habe das zum Beispiel erlebt. Ich habe da Schmierer beigestanden, ein junger Mann, der sollte zurück zum Strafbataillon aus dem Lazarett, wo auch andere Soldaten waren, andere Einheiten. Und er wollte natürlich nicht. Und solche einfachen Dinge, sich durch die Hand schießen oder was, irgendwas, das haben sie nicht mehr abgenommen. Und da hat er sich dann im Bad, wo auch die Heizung war, eine ganze Schüssel kochendes Wasser über den nackten Körper gegossen, nur damit er nicht hinkam. Und wenn im Strafbataillon jemand verwundet war, einen Arm verloren oder Bein verloren, dann haben wir ihn noch beglückwünscht, weil er nun vielleicht doch nach Hause kann und überleben kann. Und so haben wir uns sehr wenige überlebt. Wir haben aber gehofft, wie der Krieg zu Ende ging, dass unsere Handlung anerkannt werden würde, dass wir... Ja, nicht keine Helden, aber dass wir anerkannt werden würden. Aber wir sind nur als Feiglinge, als Kriminelle, als Vorbestrafte beschimpft, bedroht worden, bis wir wirklich an diesem Staat verzweifelt sind und die meisten von uns entwürdigt, vorbestraft, verstorben sind.
Das ist jetzt schon das nächste Kapitel, nämlich im neuen Deutschland sozusagen, in damaligen Westdeutschland waren Sie dann da. Der Krieg ist zu Ende gegangen, Sie mussten noch mal 2 Wochen zum Strafbataillon, aber das ist dann doch noch sozusagen glücklich ausgegangen.
Ja.
Und dann waren Sie im neuen Deutschland und Sie hatten gehofft, also jetzt Wiedergutmachung und jetzt wird das zumindest anerkannt und das Gegenteil ist der Fall, wie Sie beschreiben, Schande, Schmach, Sie sind auch sozusagen im neuen Deutschland, dann wieder Westdeutschland verurteilt worden, als Verräter beschimpft worden und das war dann nochmal die zweite Schmach, oder?
Aber ja, also wir haben wirklich gehofft, dass wir anerkannt werden würden und ich habe mich gemeldet, ja nicht jeder und wir haben doch wirklich gehofft, dass wir anerkannt werden würden. Aber wir sind nur als Feiglinge, als Verräter, als Kriminelle beschimpft worden, bedroht worden. Ich habe viele Morddrohungen bekommen. Und bis wir wirklich an diesem Staat verzweifelt sind erneut.
Lassen Sie uns über die Richter reden, die zu NS-Zeiten verurteilt haben, ja, die ja Todesurteile zu Tausenden gegen Wehrmachtsdeserteure verstreckt haben. Das waren ja keine willkürlichen Erschießungen, sondern das war ja vermeintlich nach deutschem Recht ist das ja passiert. Wehrmachtsdeserteure sind erschossen worden und nicht nur die. Das haben natürlich Richter angeordnet. Sind die dann danach wenigstens verurteilt worden oder ist eher das Gegenteil passiert?
Das Gegenteil ist passiert. Viele von ihnen, die meisten haben nach dem Krieg weiter Karriere gemacht. Einige sind aufgestiegen bis zu Bundesrichtern. Sie haben die Nachkriegsrechtsprechung entscheidend mitgeprägt. Hätten sie uns rehabilitiert, hätten sie befürchten müssen, als Mordgehilfen angeklagt zu werden. Erst als keiner mehr von ihnen im Amt war, hat am 16. November 95, der Bundesgerichtshof sozusagen in später Reue festgestellt, die Wehrmachtsjustiz war eine Blutjustiz und die Richter hätten wegen Rechtsbeugung in Tateinheit mit Kapitalverbrechen bestraft werden müssen. Nicht einer ist im Westen bestraft worden. Und die im Osten bestraft wurden, die Richter, die sind dann 1992 mit dem ersten SED-Unrechtsbereinigungsgesetz alle pauschal rehabilitiert worden, auch wenn sie Dutzende oder Hunderte Todesurteile gefällt hätten. Sie alle sind vor dem Gesetz unschuldig.
Habe ich das richtig verstanden? Die NS-Richter wurden 92 rehabilitiert. Da konnten Sie als Wehrmachtsdeserteur noch von träumen, rehabilitiert zu werden?
So ist das.
Ist das nicht Ironie der Geschichte? Ach,
ganz schlimm.
Das heißt, 92 haben Sie sich noch vergeblich bemüht um Rehabilitierung, das Thema überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann tut sich ja, das ist ja in jedem Land auf der Erde so, mit Desertion tut sich jedes Land schwer. Warum ist das so?
Also das ist wohl so, Desertion ist Schimpf und Schande. Das ist wohl tief verwurzelt bei allen Völkern, bei allen Ländern. Ich glaube wirklich auch in der Demokratie. Die glauben, die ganze Staatsräson würde durcheinander kommen, wenn Deserteure rehabilitiert werden.
Das war natürlich auch das große Problem. Dann hat es ja auch zwei Schritte gedauert. Also das war ja erst die Vorstufe der Rehabilitierung vor einigen Jahren und jetzt vor einem Jahr, 2009, die endgültige Rehabilitierung. Haben Sie jetzt durch diese Urteile und durch diese Beschlüsse auch im Bundestag Ihren Frieden gefunden und Ihre Würde zurückbekommen?
Also ich glaube, ich habe meine Würde durch den langen Kampf schon vorher zurückbekommen. Es war so, im Bundestag, wir haben ja erst 1990 unsere Bundesvereinigung gründen können. Vorher hatten wir gar keine Chance, wir waren nur ausgegrenzt. Und es waren 37 alte Menschen, eine Frau dabei, Luise Röhrs, die auch in der Ausstellung zu sehen ist. Die hat dann in der Kantine, wie sie war, glaube ich, Luftwaffenhelferin, hat sie gesagt beim 20. Juli, schade, dass das Attentat misslungen ist, sonst hätten wir bald Frieden. Nach dem Urteil sollte sie ausgemerzt werden, zum Tode verurteilt, aber begnadigt worden. Und es war einfach so, wir hatten keine Chance. Und im Bundestag wurde dann immer gesagt, bei unserem Kampf, wir können nicht rehabilitiert werden, weil damit alle Soldaten der Wehrmacht ins Unrecht gesetzt werden. Das hat alles auch mit heute zu tun. Und
Das heißt, Sie konnten nicht rehabilitiert werden, weil damit alle, die bei der Wehrmacht waren, ja, nicht alles unbedingt Verbrecher waren, zumindest ist das die Lesart, damit die nicht ins Unrecht gesetzt werden.
So ist das. Also das waren die offiziellen Argumente bei der Anhörung und im Plenum, bei der Diskussion, weil wir sonst eben, wenn wir rehabilitiert werden, alle Soldaten der Wehrmacht ins Unrecht setzen und weil die Bundeswehr dadurch eben ins Unrecht auch gesetzt wird, es geht nicht.
Wie viele Wehrmachtsdeserteure gab es denn? Lässt sich das in Zahlen festmachen oder gibt es auch eine Grauzone?
Das kann man so nicht sagen. Es sind ja über 30.000 Deserteure und Wehrkraftsersetzer zum Tode verurteilt worden, über 20.000 hingerichtet und bis zu 100.000 sind im KZ, im Strafbataillon umgekommen. Und wir schätzen, dass nicht einmal 4.000 von uns den Krieg überlebt haben.
Und von den 4.000 leben jetzt nicht mehr viel?
Also ich befürchte bald, ich bin der Letzte. Und das hat auch seine Gründe. Wenn man nur kriminalisiert wird, wenn man seine Würde nicht wiederbekommt, dann kann man auch nicht leben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen, was nicht nur mich betrifft. Das Bundesentschädigungsgesetz ist 69 ausgelaufen. Da hatten wir noch gar keine Chance. Und dann gibt es einen Härtefonds für die, die später sich melden konnten. Und da haben sich von uns einige gemeldet, ich auch. Und da ist zuständig die Oberfinanzdirektion Köln. Und weil das eine Härteleistung ist, mussten wir 18 Monate Unrecht nachweisen können. Da die Zeit im Strafbataillon nicht zählt, zählte auch nicht die Zeit in der Todeszelle, weil ich ja noch nicht rechtskräftig verurteilt war. Ich bin ja erst rechtskräftig verurteilt, dann, wenn das Urteil vollstreckt wird oder wenn ich begnadigt werde. Und da steht in meinem Urteil drin, um mir die Entschädigung nicht zu geben, wörtlich, die Zeit in der Todeszelle ist nicht ihr tatsächlich erlittenes Schicksal, sondern die Begnadigung. Obwohl die Zeit in der Todeszelle mein Leben zerstört hat, diese Perversion hat mich über Monate krank gemacht und andere sind daran zugrunde gegangen. Es war wirklich eine zweite Verfolgung nach dem Krieg.
Und was hat sie am Leben gehalten? Was motiviert sie mit ihren 88 Jahren, also doch noch sich beschwerliche Reisen auf sich zu nehmen, vor Schulklassen zu sprechen, mit Journalisten zu sprechen, ihre Geschichte zu erzählen? Was motiviert sie, das zu machen?
Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ja. Aber meine Ahnen sind meist auch sehr alt geworden. Ich weiß das nicht, auf jeden Fall. Vielleicht auch die ganze Erniedrigung, die mich dann nicht umgebracht hat, hat mich motiviert, darum zu kämpfen. Und es ist ja so, die letzten 15 Jahre, ich bin jetzt 88, die letzten 15 Jahre hatte ich ja auch ein erfülltes Leben und habe das heute noch. Es ist in Ordnung.
Der Weg dahin war allerdings nicht einfach, denn Sie sind ja auch abgestürzt. Sie hatten auch also harte Phasen. Das ist ja ein Trauma. Das kann man sich nur versuchen vorzustellen. 10 Monate lang gelitten, danach noch sozusagen gedemütigt in dem neuen Land und so weiter. Sie hatten ja dann eine Erbschaft gemacht, sind dann dem Alkohol verfallen und da hätte es auch zu Ende gehen können mit Ihnen,
aber,
oder?
Aber ja, mein Vater ist ja auch an Koma verstorben und ich habe dann seinen ganzen Besitz vertrunken. In einigen Jahren mit anderen, die auch kaputt waren, also keine Deserteure, aber ich habe da in Hamburg mehr Kneipen gemietet und habe getrunken, alle haben mitgetrunken und sein ganzes Vermögen ist dann draufgegangen. Ich bin dann nach Bremen gekommen, wo ich heute noch lebe, habe mich nicht fangen können. Das ist ja auch so schwierig, wenn man so traumatisiert ist, dann kann man die Ursachen nicht erkennen. Nicht? Also heute ein Penner, der würde sich auch noch schuldig fühlen, obwohl er auch, ich will das nicht generalisieren, aber obwohl er auch Opfer der Gesellschaft ist. Ich habe es nicht erkennen können. Ich habe weiter getrunken. Meine Frau war unglücklich, es fehlte an vielen. Die Kinder sind gekommen. Und dann ist meine Frau bei der Geburt beim 6. Kind verstorben. Und erst von da an habe ich dann Verantwortung für die Kinder, für mich übernehmen können auch. Ich habe die Kinder alleine aufgezogen, habe mir auch Mühe gegeben, denke ich. Bin in die eine Weltbewegung, in die Friedensbewegung gekommen. Ja, und seitdem kämpfen wir erst um Rehabilitierung, um Aufhebung der Urteile, um unsere späte Würde. So entwürdigt, wie wir wurden nach dem Krieg, da kann man nicht mit leben und darum sind unsere Leute, die wenigen Überlebenden, auch viel zu früh verstorben.
Das heißt, Sie haben in verschiedene Abgründe geguckt, nicht nur während des Krieges, danach auch ganz privat. Sie haben Ihr ganzes Vermögen dann verloren, mehrere Neuanfänge gewagt. Und jetzt sind Sie, kann man sagen, mit sich im Reinen? Haben Sie Ihren Frieden gefunden oder würden Sie sagen, den werde ich nie finden?
Das werde ich wohl nie finden können. Ich befürchte sogar, wie das anderen schwer verfolgten NS-Opfern geht, dass wenn ich nicht mehr kämpfen kann, dass vielleicht die ganzen Erinnerungen eher noch wieder hochkommen. Ich weiß von anderen, dass sie depressiv geworden sind im hohen Alter und da muss ich auch schon aufpassen.
Noch scheinen sie mir gar nicht depressiv, sondern eher lebenslustig und unternehmenslustig, weil sie ja durch die Weltreisen die Geschichten erzählen. Was sind die häufigsten Fragen? Sie stehen vor Schulklassen, sie reden also mit Journalisten, mit Künstlern, mit Politikern. Was sind die häufigsten Fragen, die kommen? Also bei Veranstaltungen sieht man ja, da werden sie belagert und da muss man sie ja regelrecht rausziehen, um sie zum Interview zu bekommen. Was sind so die häufigsten Dinge?
Die häufigsten Fragen sind, warum ich desertiert bin, und das ist eine ganz schwierige Frage, die kann ich überhaupt so nicht beantworten, weil man auch dabei ist, ohne dass man das will, seine eigenen Handlungen, ich will nicht sagen zu glorifizieren, aber positiv darzustellen. Aber ich habe auch schon Gründe, an die ich mich erinnern kann. Also es ist ja so, die Wehrmacht hat ja dann die Länder Europas überfallen, eins nach dem anderen. Und der Überfall auf die Sowjetunion war für mich ein Schlüsselerlebnis. Wir sahen denn ja, auch in Bordeaux, in Südfrankreich, wo ich stationiert war, auch in der Heimat und auch in der Front, sahen wir die Siegesmeldung in den Wochenschauen.
Muss man erklären, Wochenschau, was das war?
Im Kino.
Im Kino, also das heißt, das, wo wir jetzt Nachrichten uns 20 Uhr die Tagesschau anmachen, ja. Dann ist man ins Kino gegangen und hat...
Nein, man ging ins Kino, um einen Film zu sehen und dann lief vorher die Wochenschau.
Vorher kamen sozusagen die Nachrichten, in dem Fall war die Wochenschau die Propaganda.
Das war dann alles im Krieg natürlich auch Kriegspropaganda. Und da sahen wir dann die Bilder, die riesigen Massen von sowjetischen Kriegsgefangenen, Hunderttausende bei Charkow, glaube ich, 600.000, bei Kiew noch mehr, auf freiem Feld mit einfachem Zeug an. Das war ja noch nicht Winter. Und dann ist der Winter so schnell eingebrochen mit 30 und mehr Grad unter Null. Und dann sind auch viele deutsche Soldaten erfroren. Und es liefen dann in der Heimat Kleidersammlungen. Die liefen aber nur für deutsche Soldaten. Und da haben mein Freund Gerd Oldenburg und ich, haben das ja auch gesehen und haben uns gefragt, was ist denn nun mit den Kriegsgefangenen auf freiem Feld bei 35 Grad unter Null? Die müssen doch alle erfrieren. Und so war es ja auch. Die sind alle erfroren, die meisten, und verhungert. Und da haben wir gesagt, da kann ich mich schon gut daran erinnern, also diesen Krieg, den wollen wir nicht mitmachen. Wir wollen keine anderen Menschen töten. Wir wollen keine Verbrechen begehen. Und vor allen Dingen, wir wollen ganz einfach leben. Also an daran kann ich mich sehr gut erinnern, dass wir einfach diesen Krieg nicht mitmachen wollten. Also ohne jetzt einzelne Gründe nennen zu können, es war so.
Jetzt sind wir umgangssprachlich, wie der Verteidigungsminister gesagt hat, wieder im Krieg. Deutschland ist sozusagen umgangssprachlich wieder im Krieg. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Was empfinden Sie, wenn Sie das jetzt sehen, dass deutsche Soldaten sozusagen in Afghanistan sterben?
Also es ist furchtbar. Einmal, über 70% der Deutschen wollen den Krieg nicht. Und wenn man sich vorstellt, dass gesagt wird, wir verteidigen unsere Interessen am Hindukusch, was haben wir da zu suchen? Was wäre denn, wenn die armen Länder, die von unseren reichen Ländern Jahrhunderte ausgebeutet wurden und heute noch ausgebeutet werden, wenn die nur militärisch stärker sein würden und die würden ihre Interessen am Rhein verteidigen oder in den Alpen? Was wäre dann? Dann wäre das für uns ein Angriffskrieg und ein Verbrechen. Wenn wir das aber machen, dann ist das in Ordnung. Wir sind eben die Reichen, wir sind die Herrenmenschen, die können sich Kriege erlauben.
Das ist eine Sicht der Dinge, die ja sozusagen in der Politik so nie akzeptiert werden würde, weil es wird ja begründet mit einem Krieg gegen den Terror, es sind wichtige Interessen, um die Sicherheitslage der Welt sozusagen sicherzustellen. Sie sagen aber, Deutschland muss auch, weil sie sozusagen diese Vergangenheit haben, weil Deutschland diese Vergangenheit hat, muss sich raushalten aus jeglichem Konflikt?
Also nicht nur, weil wir die Vergangenheit haben, aber zum Beispiel der UNO, der langjährige UNO-Beauftragte für das Menschenrecht auf Nahrung, Professor Jan Ziegler, beschuldigt unsere reichen Länder des millionenfachen Mordes an den Armen, weil wir der übrigen Menschheit eine Wirtschaft aufgezwungen haben und aufzwingen, bei der jeden Tag bis zu 100.000 Menschen verhungern. Sind das denn keine Menschheitsverbrechen? Und unterm Strich muss das natürlich auch militärisch verteidigt werden. Also was uns gesagt wird von der Wertegesellschaft, ich bin sehr für Demokratie, aber unsere Demokratie ist eben eine Demokratie der reichen Länder gegenüber den armen Ländern. Und das möchte ich nicht. Ich möchte Gerechtigkeit auf dieser Welt, dass alle Menschen, alle Völker das gleiche Recht zum Leben haben.
Im Jugoslawienkrieg war das erste Mal, dass sozusagen deutsche Soldaten, deutsche sozusagen interveniert haben. War das so ein Punkt für Sie, wo Sie auch nochmal gesagt haben, da muss ich mich engagieren, da muss ich mich unbedingt äußern, als im Jugoslawienkrieg sozusagen wieder Deutschland eine Rolle gespielt hat?
Aber natürlich auch von der Friedensbewegung, aber vor allen Dingen für uns war es ja auch um unsere Rehabilitierung wichtig. Unsere früheren Verbündeten Rot-Grün waren dann an der Regierung gekommen und sie hatten uns dazu gesagt, wenn sie an der Regierung sind, werden sie unsere Urteile sofort pauschal aufheben. Und dann hat die NATO Krieg geführt gegen Jugoslawien, gegen das Völkerrecht, ohne UNO-Mandat, und Deutschland war dabei, obwohl die Wehrmacht Völkermord an den Serben begangen hatte. Und Scharping und Fischer wollten ein zweites Auschwitz verhindern. Welch eine schamlose Verhöhnung der Auschwitz-Opfer. Und da hatten wir sie als Verbündete verloren. Und all das hat dazu geführt, dass wir noch Jahre kämpfen mussten, bis unsere Urteile aufgehoben wurden.
Jetzt, man könnte jetzt sagen, den Kampf haben sie gewonnen. Wir sind jetzt in einem Land, wo man über das Thema offen Regen reden kann. Das gesellschaftliche Klima ist so, auch die Bevölkerung lehnt sogar Krieg ab. Aber die politischen Zustände sind andere. Es ist eigentlich wieder ein Grund, weiterzukämpfen, oder?
Ja. Also solange wie ich es kann, werde ich, ob nun, natürlich stimmt das, dass wir Deutschen insbesondere durch unsere Geschichte aufgerufen sind, sich gegen den Krieg einzusetzen, aber insgesamt sowieso. Ich denke, alle Länder, besonders die Reichen, die die Welt ausbeuten, sind aufgerufen, sich zu ändern, ihre Politik zu ändern und sich einzusetzen für Gerechtigkeit, für das Leben und für den Frieden. Und ohne Druck von unten wird das nicht sein. Und darum sind wir auch da.
Ja. Nun fängt ja Veränderung bei einem selbst an, bei dem Punkt Widerstand zu üben, Nein zu sagen, sich mal zu interessieren. Nun können sich Leute, die sozusagen in einer freiheitlichen Demokratie geboren sind, aufgewachsen sind, das ja gar nicht vorstellen, dass man sozusagen einfach, wenn man gegen was ist, dann auch mit dem Leben bedroht werden kann oder mit der Existenz. Leute, die in der DDR groß geworden sind, die können sich das noch ein bisschen vorstellen. Und aber das, was sozusagen in der NS-Zeit während des Zweiten Weltkriegs passiert ist, kann man sich ja schwer vorstellen. Es ist trotzdem wichtig, auch Nein zu sagen und aufzustehen, sich zu interessieren. Ist das sozusagen eigentlich erste Bürgerpflicht, sagen, ich muss mich für das, was um mich ist, interessieren und auch Widerstand leisten und üben?
Also natürlich. Und dafür gehen wir auch in die Schulen, um das den jungen Leuten zu sagen. Es ist ja so, unsere Soldaten sind ja nicht nur im Zweiten Weltkrieg, auch vorher, sind sie ja immer dazu missbraucht worden, alles zu zerstören, fremde Länder, das eigene Land und auch sich selbst. Und sie haben hinterher ja nie sagen können, was der, den sie töten, ihnen getan hat. Auch in Afghanistan. Was haben sie da zu suchen? Was haben die Leute ihnen getan? Sollen sie nach Hause gehen? Dieses Argument, dann wird das noch schlimmer werden. Es wird ja immer schlimmer mit dem Krieg. Nicht? Und ich denke, wenn wir wirklich wollen, wenn wir wirklich nicht nur unsere Vorteile und Interessen verteidigen wollen, was wir hier abstreiten, dann könnten wir zu Frieden dort kommen.
Natürlich hat das alles auch mit Bequemlichkeit zu tun. Wir wollen unseren Lebensstandard erhalten. Wir wollen trotz Wirtschafts- und Finanzkrise das erhalten, was wir hier haben und uns schützen. Das fängt ja beim Schengener Abkommen, beim Schengen-Raum an. Igeln wir uns in Europa ein und ist das eine Gefahr, dass Europa, sondern dass die Region der reichen Elite wird?
Aber es ist doch so, wir, die reichen Länder, haben doch die Welt zu einem Kaufhaus gemacht und zerstören sie und zerstören uns selber. Natürlich sollen wir gut leben, das könnten wir auch. Aber wie wir leben, wenn man sieht, wenn die Leute auf dem Konsumtrip sind, wie sie unglücklich sind. Wir sind ja gar nicht glücklich dabei.
Das heißt, manchmal ist es besser, weniger zu haben, dafür Freunde zu haben, Zuneigung zu haben, Anerkennung, Respekt und Würde zu haben?
Genau das ist das.
Das ist es. Und das wünsche ich Ihnen auch noch weiterhin für hoffentlich noch langes Leben, dass Sie viel Ihre Geschichten erzählen, vielen Menschen mit der Begeisterung, die Sie hier mir entgegengetreten sind, auch noch vielen anderen Menschen entgegentreten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und danke für das Gespräch, Herr Baumann.
Ich bedanke mich auch.
Tschüss.
Tschüss.